ARD.
Thomas, ich weiß gar nicht, wie du das hinbekommst, aber die hast du doch bestellt, oder?
Ja, hundertprozentig. Eine Wildbiene, die hier gerade angeflogen kommt, um den Pollen aufzunehmen, den Blütenstaub an diesem tollen Gehölz, was wir hier stehen haben.
Ich hoffe, ihr konntet sie kurz hören, denn wir nehmen mit Headsets auf. Und ich wollte der Biene jetzt kein Küsschen geben. Aber die Biene hat sich tatsächlich auf unseren heutigen Star gesetzt. Aber eigentlich kann man ja auch sagen, die Biene ist Co-Star, weil wir reden heute über die Rose, über die neuesten Trends. Und Thomas hat uns hier ein Exemplar mitgebracht, was seinem Namen wirklich vollkommen gerecht wird. Es heißt nämlich Bienenweide. Und just in dem Moment, wo wir die Aufnahme starten, setzt sich die erste Biene auf die Blüte und sammelt... Kann man sagen, den Nektar?
Nee, den Pollen, also den Blütenstaub. Und den braucht sie primär natürlich auch, um ihre kleinen Bienchen zu versorgen.
Da ist sie wieder, guck mal.
Genau, dafür braucht sie diesen Pollen und sucht da eifrig in dieser halbgefüllten, beziehungsweise wir haben ja auch nochmal offenen Blüte. Da kommt sie nämlich wunderbar an den Pollen ran.
So, ihr müsstet mich gerade sehen. Also ich bin wirklich mit dem Kinn fast an der Biene dran. Bei der Wespe würde ich mich nicht trauen. Bei der Biene mache ich es aber. Denn das mache ich auch alles für euch, damit ihr auch wirklich mitbekommt, dass wir hier nicht nur sabbeln, sondern dass wirklich das, was wir hier gerade erzählen, auch richtig stimmt. Das ist total schön, Thomas. Also diese Biene, die rührt mich vom Herzen.
Deshalb ist so. Und sie heißt ja auch nicht umsonst, also nicht diese, sondern allgemein. Die Rose wird ja auch als Königin der Blumen oder auch Gehölze bezeichnet. Das soll zumindest die griechische Lyrikerin Sappho schon gesagt haben. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin Gärtner und kein Lyriker. Doch manchmal schon. Und die wusste schon um die Schönheit der Rose, die uns ja bis heute einfach alle begeistert.
Sollte Thomas den Namen der Dame Sappho falsch ausgesprochen haben oder auch wenn ihr sonst eine Frage habt, schreibt uns einfach eine Mail an garten@ndr.de, dann versuchen wir die euch zu beantworten. Nur vielleicht nicht zu viel griechische Philosophie, weil das sind nicht unsere Steckenpferde. Wir sind da eher Team Garten, würde ich mal sagen. Denn genau. Hier ist im grünen Bereich der NDR Garten Podcast. Wir sind zwei Teams mit einem Ziel.
Euch mit jeder Menge Tipps, Ideen und vor allen Dingen Inspirationen versorgen zu können. Und das ist egal, ob ihr Gartenneulinge seid, Fensterbrettpflanzer oder Balkonprofis. Das ist einfach so, bei uns kriegt jeder was Schönes mit auf den Weg zum Gärtner.
Damit bei euch alles im grünen Bereich ist, versorgen wir euch nämlich jede Woche mit einer neuen Folge unseres Podcasts, immer in der ARD Audiothek.
Jo.
Wir sind heute eure Hosts. Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und in meinem gärtnerischen Hofstaat freue ich mich, Samir, dass du mit an Bord bist. Denn zusammen gärtnern wir jetzt mit unserem ganz besonderen grünen Herz.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Als Thomas mir gesagt hat, lass uns doch mal was über Rosen machen, habe ich gedacht, hä, Rosen? Sag mal, das Thema hatten wir jetzt schon mehr als einmal und ich bilde mir ein, fast schon, ja, nicht ein Rosenexperte zu sein, aber ich kenne zumindest die Basics. Ich weiß, das hast du mir schon mal erklärt, also ich weiß, der Standort soll nährstoffreich sein, durchlässig und eher ein trockener Boden mit voller Sonne, aber, jetzt kommt doch das große Aber, keine Stauhitze, weil die Rose ja auch nicht vertrocknen soll.
Richtig. Und sehr heiße Bedingungen führen auch gerne zu dem Befall mit Spinnmilben. Das möchte man natürlich auch nicht haben. Tiefgründig hast du gesagt, nährstoffreich, das ist optimal. Und je sonniger der Standort ist, umso schöner kann sich die Königin der Pflanzen dort entwickeln.
Warte mal ganz kurz. Du machst es nicht, deshalb klopfe ich mir selbst auf die Schulter. Okay, Thomas, aber was ja nun auch Fakt ist, ich habe ja dann auch ein bisschen drüber nachgedacht und du schickst mir auch immer Infomaterial, da habe ich gedacht, das stimmt eigentlich. Ne? Also wir haben die Rose zwar schon mal behandelt, damals noch als die Zarten im Garten, aber es ist ja wie mit Wissenschaft, Technik, Forschung, alles geht weiter und auch da wird gezüchtet, was mir ja oft gar nicht so bewusst ist. Also ich denke mal, die Rosen sind schon wunderschön, da muss man ja nicht weiter dran verbessern. Aber es gibt ja trotzdem neue Züchtungen.
Genau, und die sind den Anforderungen des Klimawandels eben auch gewachsen. Das ist ja das Schöne an der Sache. Züchtung bedeutet ja immer eine Weiterentwicklung. Man möchte ja bestimmte Ziele erreichen. Bei den Rosen Widerstandsfähigkeit zum Beispiel und Duft. Und das geht ja durch die bewusste Auswahl und Kreuzung zweier Pflanzen. Und im Idealfall hat man dann eine Tochtergeneration, die genau die Eigenschaften besitzt, beider Elternteile, die man haben möchte. Eine widerstandsfähige, robuste, schöne Rose, die einfach mit den Witterungsbedingungen, dem prima Klima in Anführungsstrichen, was wir haben, oftmals extrem klimagerecht wird. Darum geht es.
Und du warst ja schon so fleißig und hast dich mit den beiden, ja, wie du immer sagst, herausragenden Rosenzüchtern hier in Schleswig-Holstein unterhalten, Tantau und Cordes. Was haben die denn gesagt? Was sind so die Trends? Was wollen die Leute im Garten haben aktuell?
Also es geht schon darum, dass man mit den widerstandsfähigen neuen Züchtungen viel erreichen kann. Und die wollen die Menschen auch gerne haben. Die fragen nach, welche Rosen bieten mir das Optimale? Das heißt, ich möchte geringen Pflegeaufwand haben. Ich brauche eine große Trockenheitsresistenz. Ich möchte eine gute Toleranz gegenüber Starkregen haben. Und ich brauche zum Beispiel auch Pflanzen, die ich vielleicht mal optimalerweise gut verschenken kann. Das sind die Anforderungen und vor allen Dingen die Kombinationsmöglichkeiten spielen auch eine große Rolle. Der Trend geht zum naturnahen Garten, aber er geht auch dahin, dass wir zum Beispiel mit kleineren Rosenzüchtungen und Begleitpflanzen auch Terrassen und Pflanzgefäße quasi begrünen können. Also, ich fasse das nochmal zusammen, widerstandsfähige Rosen und deren Begleitpflanzen, die sich unter den Bedingungen, die wir momentan haben, gut entwickeln. Dahin geht halt der Trend, weil was bieten mir zum Beispiel bestimmte alte Sorten, die zwar toll aussehen und schön duften, aber überhaupt nicht mehr widerstandsfähig sind und mit den neuen klimatischen Herausforderungen nicht klarkommen.
Und was ich hier schon mal sagen kann, nachdem wir hier knapp 10 Minuten vor der Bienenweide stehen, die ist auch verdammt bienenfreundlich. Ne? Also ja. Der Name sagt es ja schon, aber es scheint so, als würden die Insekten die mögen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch was da angesagt ist. Also, dass
so ist es. Wir brauchen
diese Insektenliebe gut ankommt.
Stimmt. Halbgefüllte bzw. offene Blüten, wo die Bienen an den Pollen, an den Blütenstaub rankommen können, den brauchen sie für ihren Nachwuchs. Und darum ist das ein ganz wichtiges Kriterium.
Und die Bienenweide, vor der wir hier gerade stehen, ich kann dir mal kurz beschreiben, das ist eine offene Blüte. Sie ist witzigerweise so teilweise so ein bisschen lila, aber auch rot, in der Mitte schön gelb. Die geschlossenen sind noch schön rot, wie man es eigentlich kennt von der Rose. Also das ist wirklich eine schöne Bienenweide, heißt. Ich habe noch ein paar andere rausgesucht aus der Liste, die du mir geschickt hast. Zum Beispiel die Utopia. Wie sieht die denn aus? Was ist das denn für eine? Weil da fand ich den Namen auch so schön.
Das ist eine kaminrosa blühende, so eine halbgefüllte Strauchrose. Um jetzt nochmal einen anderen Züchter zu nennen, Delbar. Ihre Blüten stehen dabei in dichten Dolden. Und an den langen Zweigen mit diesem dunkelgrünen Laub, da haben wir dann eben so eine romantisch überhängende Situation. Die Pflanze wird so etwa einen Meter hoch und blüht nach der ersten Hauptblütephase noch einmal nach.
Oh, sehr schön. Also ein Mehrfachblüher, das ist ja richtig praktisch. Dann habe ich einen Namen gefunden, da dachte ich eher an so einen Piratenfilm mit Errol Flynn, der irgendwie am Seil von Boot zu Boot schwingt und dabei seinen Degen rausholt, nämlich der Rote Korsar. Oh, könnte auch ein Drei-Fragezeichen-Fall sein.
In der Tat, eine öfter blühende Strauchrose und die hat dunkelrote, leicht gefüllte Blüten. Die ist von Cordes mal gezüchtet worden. Die wächst so breit, buschig, wird 1,50 Meter hoch. Und davon gibt es auch eine weitere rote Vertreterin einer bienenfreundlichen. Aber kann man ja auch so sagen, öfter blühenden Rose, die Beetrose Rutilia zum Beispiel, die so 50 cm hoch wird, aufrecht und buschig ist. Und die hat so kaminrote, halbgefüllte Blüten.
Und jetzt waren wir bei Rot. Jetzt gibt es eine Rose, da würde ich mal sagen, die hat eine andere Farbe, Perennial Blue. Was haben wir denn da zu erwarten?
Das ist eine ganz bekannte Rambler-Rose, nennt man die, aus dem Hause Tantau. Und die hat eine Wuchshöhe von um und bei 3 Metern, aber die hat ein schönes Farbspiel. Große Blütendolden und Perennial Blue, die changiert so zwischen lila-rosa und violett-blau. Schön ist auch, dass sie leicht duftet und die hatte ich selber mal im Garten, die Pflanze, das weiß ich selber. Die ziehen hunderte von Insekten an, ein Traum.
Und dann gab es noch etwas, wo ich jetzt gerade vorstelle, nämlich vor einer Apfelblüte, aber es ist eine Rose.
Ja, genau. Vom Züchter Noack, ein ostwestfälischer Züchter, die man auch als Bodendeckerrose verwenden kann. Da hat man dicht an dicht sitzende, einfache, weiße Blüten und die erinnern eben auch an Obstbäume im Frühling. Leichte Dufteigenschaften stehen da im Vordergrund und sie wird auch sehr, sehr buschig, aber nicht höher als einen Meter.
Und dann wandern wir jetzt noch, um ein letztes Beispiel zu geben, von der vom Obstbaum zur Zitrusfrucht.
Lemon Fizz. Die gibt's in allen möglichen Farben. Das ist so ein Beispiel für eine gelb blühende, sogenannte ADR-Rose. Es gibt noch ein ganz besonderes Prüfsiegel für Rosen. ADR, Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenzüchtung. Das ist eben eine Rose, die besonders widerstandsfähig und robust ist und an allen möglichen Prüfstandorten in Deutschland einen guten Eindruck gemacht hat. Kommt aus dem Hause Cordes, halb gefüllt. Die ist auch nach langen Regenperioden, die kennen wir ja eigentlich gar nicht mehr, recht farbstabil, was nicht alle Rosen sind. Leuchtet richtig lange und diese Rose ist so aufrecht wachsend und buschig und wird etwa so um und bei noch einen knappen Meter hoch.
So, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, da möchte ich nochmal nachhaken, weil auch wenn wir aus Schleswig-Holstein oder in Schleswig-Holstein produzieren, hören uns ja die Leute von überall. Du hast gerade gesagt, die wächst überall oder das wird getestet, dass es überall wächst.
Also das Klima ist natürlich in Bayern ganz anders als in Schleswig-Holstein. Und in Mitteldeutschland haben wir auch ganz andere Situationen. Und nur Pflanzen, die einfach mit wenig Aufwand an verschiedenen Standorten gut klarkommen, kriegen so eine TÜV-Siegel-Geschichte verliehen, die einfach für eine besondere Qualität der Rose steht. Das ist schon die höchste Ehre, die der Königin zuteil werden kann.
Jetzt haben wir über die Königin gesprochen und jetzt gibt es gleich noch was Besonderes.
Bonustipp.
Wir haben jetzt so viele tolle neue Sorten erwähnt und es ist ja so, dass man nicht immer unbedingt das passende Timing hat, weil, das hatte ich mir damals schon gemerkt, Rosen pflanzt man ja eigentlich im Herbst ein, richtig?
Genau so ist es, oder im zeitigen Frühjahr. Und wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon mal über wurzelnackte Rosen und Gehölz gesprochen. Also die, die wir dann eben auch pflanzen können, ohne Wurzelballen, aber eben nur zu bestimmten Zeitpunkten.
Und du hast aber gesagt, wer den Herbst verpasst hat, muss jetzt im, ja, ich sag mal, Spätfrühling, Frühsommer nicht weinen. Weil?
Es gibt ja auch sogenannte Containerrosen oder Containerpflanzen. Hä, fragt man sich, was sind Container? Es sind bestimmte Pflanzen mit einem Wurzelballen, die in Töpfen herangezogen wurden. Und durch diese sogenannte Containerware, die es nicht nur im Bereich der Gehölze gibt, sondern auch bei Stauden ist das natürlich üblich. Und Obstgehölze kann man eben zu bestimmten Zeiten auch dann noch pflanzen, wenn die, in diesem Fall kann man es gut sehen, voll blühen, die Pflänzchen. Und das ist eben eine richtig schöne Sache. Also wenn die prächtig aussehen und man sagt, man möchte Lücken im Beet schließen, geht es eben mit Hilfe dieser sogenannten Containerpflanzen noch sehr gut.
Ich finde es schön, dass du sagst, man kann es sehen. Wir sind ein Podcaster. Ja, Leute, erstmal, ich bin mal kurz eure Augen. Also er meint natürlich, dass man sie im Topf kauft und dann noch auspflanzen kann. Also jetzt hier diese klassischen Ballen, wo man dann immer sieht, ganz viel Wurzelzeug drumherum, schon ein bisschen Erde dran. Und da weiß ich ja, ist der Tipp von dir immer noch so ein bisschen die Erde aufbrechen, dass es ein bisschen besser wird.
Genau, aber, so ist es. Ja. Du, aber ich kann auch mit dem Herzen gut sehen, mit dem Gärtnerherzen. Ich bitte um Nachsicht.
So, und jetzt atmen wir mal kurz durch und schauen der Biene noch mal zu. Ja. Wir haben jetzt schon so viel über die Rose gesprochen, aber sie soll ja nicht alleine dastehen, denn eine Rose wird dadurch noch schöner, dass sie die passende Begleitung hat. Ich sag mal, das Gemüse schmeckt besser, wenn man noch eine Soße dazu packt. Oft. So würde ich das jetzt sehen. Ich bin ja ein reiner Soßenmensch.
Vollkommen richtig, geht mir auch.
Von daher kannst du uns jetzt noch mal ein paar tolle Begleitpflanzen nennen. Ich weiß, das hatten wir damals nämlich schon mal besprochen, dass es wichtig ist bei den Rosenbegleitern. Der Begleiter muss ganz klar wissen, er ist nicht die Hauptrolle. Das heißt, er darf nicht größer sein als die Rose.
Auf jeden Fall, er muss sich unterordnen. Und das kann natürlich auch nicht jeder. Und ganz wichtig ist auch noch etwas, und jetzt bin ich mal bei den Stauden, also mehrjährige Pflanzen, die ja immer wieder krautartig durchtreiben während der Saison, brauchen wir eben auch Pflänzchen, die zum richtigen Zeitfenster optimal blühen und den Bienen was bieten. Darauf komme ich immer wieder zu sprechen. Auch nach der Blüte der Linden. Darum sind unsere Gärten so wichtig, weil die Bienchen und viele andere Insekten dann auch noch Futter brauchen. Und da fällt mir zum Beispiel ein, ich leg mal los, die Duftnässe, die Agastache. Für Bienen, Hummeln, Schwebfliegen ein Traum. Astern, die späten Sorten, Veilchenkönigin oder Snowflurry. Das sind allgemein sehr gute Bienenweiden. Die Bergminzen, ich habe in meinem Garten auch viele Minzen, die zwar unkrautartig wuchern, aber so wichtig sind, tolle Bienenweiden. Purpursonnenhüte, Prachtkerzen, Storchschnäbel und natürlich auch Schleierkrautpflanzen, die erstaunlich intensiv und schön von Insekten beflogen werden. Lavendel als Klassiker kennt jeder, die Katzenminze, Sonnenhüte, Salbeipflanzen und die fetten Hennen. Also Sedum, über die haben wir auch schon mal gesprochen. Nicht zu vergessen die Goldruten, die Wolzis-Pflanzen, das Rureisenkraut und Wiesen-Ehrenpreise. Das sind einfach schöne Pflanzen, schöne Stauden, die als Begleiter in jedes Beet gehören, die man auch übrigens in größeren Kübeln anpflanzen kann, zusammen mit den Rosen, die prima aussehen, wo ich sagen muss, einfach mal ausprobieren, die sind wunderschön.
Wichtig ist nur, dass wenn ihr sowas pflanzt, denkt immer daran, dass die Rose ja auch Stacheln hat und man deshalb nicht an alles immer so gut rankommt. Ne? Also gerade wenn man zum Beispiel die Kräuter, die du ja auch gerade schon erwähnt hast, dazu pflanzt, da muss man dann aufpassen, dass nicht, dass wenn ihr die Minze für euren Tee zupfen wollt, ihr plötzlich mit dem Daumen in der Rose hängt. Das macht dann auch keinen Spaß.
Das muss überhaupt nicht sein. Und ich habe ja gerade über Stauden gesprochen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr zu viel zu Gehölzen sagen, aber es gibt natürlich auch noch Gehölze, die man zu Rosen setzen kann, die auch schön aussehen und auch einen Bienenmagnet darstellen. Da möchte ich nur drei nennen. Die Bartblumen zum Beispiel, ein richtiger Bienenmagnet. Den Buschklee, auch eine Insektenfutterpflanze, der ab, ja, ich sag mal September bis Anfang Oktober blüht. Und die Perovskie, die ich selber auch im Beet habe, die Bienenfalter und Hummeln anlockt. Ende Juni fängt sie mit der Blüte an und hält dann auch sehr lange durch. Und vielleicht noch den Mönchspfeffer, eine Bienenpflanze, die so 1,50 Meter hoch werden kann und im August blüht. Wunderschöne Gehölze, die man auch zusammen mit auf jeden Fall Rosen gut kombinieren kann. Und Ziergräser würden natürlich auch noch dazugehören.
Aber wichtig ist, denkt dran, die Show oder das Spotlight gehört der Rose. Der Rest ist wirklich nur der Hofstaat, muss sich drumherum arrangieren. Egal, ob das jetzt schöne Kräuter wie Oregano, Thymian oder Minze sind, Vortritt bleibt bei der Rose.
Der dezente Hofstaat, der ist eben in der Lage, aus der zweiten Reihe als Dirigent des Symphonieorchesters die Königin hervorzuheben.
Und wem die Aufzählung von Thomas jetzt zu schnell war, der kann es auch ganz leicht machen. Der kann nämlich einfach ganz kurz in den NDR Ratgeber surfen. Da gibt es nämlich einen Artikel, Rosenbegleiter, diese Pflanzen wirken besonders schön. Und da sind Sachen drin, die wir noch gar nicht genannt haben. Zum Beispiel Baldrian oder Bartnelke oder auch der Star oder der Protagonist einer unserer letzten Folgen, nämlich der Buchsbaum.
Genau.
Der kommt da auch drin vor. Und Frauenmantel, guck mal, hast du hier auch bei deiner Rose stehen, haben wir auch gar nicht genannt. Also wir merken, es gibt auf jeden Fall ganz, ganz tolle Sachen, die man damit kombinieren kann. Und das Schöne am Ratgeber ist, wenn Thomas mal wieder sagt, das sieht man, im Ratgeber könnt ihr das wirklich sehen, weil da nämlich auch ein Foto dazu steht.
Stimmt. Und da ich heute die ganz besonderen Pflanzen in den Vordergrund gehoben habe und nicht das ganz Normale ansprechen wollte, darf man sich da auch gerne mal die Basics, die ganz normalen Rosenbegleiter gerne anschauen.
So, jetzt hat Thomas noch einen kleinen Klugschnack.
Garten besser wissen.
Und jetzt möchte Thomas mal mit einem Klischee aufräumen, was es sonst immer häufig gibt über die Rose. Oh, die hat sich so, die ist so ein bisschen dievenhaft, aber ist gar nicht so.
Überhaupt nicht. Es ist ja so, dass man immer gesagt hat, ach Mensch, Rosen gerade auf leichteren Standorten werden oft krank, machen viel Arbeit. Das ist eben bei den robusten Züchtungen anders. Und wenn man die mit bienenfreundlichen Begleitern gut kombiniert, das sind dann einfach Klimawandel-Gewinnerpflanzen, da sie eben mit ihren tiefwurzelnden, man kann schon sagen Pfahlwurzeln, auch in heißen und trockenen Sommern in Regionen vordringen, wo andere Pflanzen versagen würden. Die kommen dann noch an Nährstoffe und Wasser, können dann auch durchaus längere Trockenperioden gut ab, wachsen weiter und sie können auch kurzzeitige Starkregenereignisse überwinden. Das bedeutet also, dass die genau richtige Antwort auf knappere Wasservorräte, Wetterkapriolen und steigende Temperaturen, dadurch eben auch, dass sie hitzeverträglich sind und eben auch als Fassadenbegrünung in Frage kommen. Und dadurch die Innentemperatur senken, die Luft verbessern und Insekten und Vögeln begehrten Unterschlupf bieten. Geringer Pflegeaufwand, ich fasse noch ein bisschen zusammen, große Trockenresistenz, weniger Gießen, tolle Toleranz gegenüber Starkregen und eben auch zur Verbesserung des Klimas und der Absenkung der Fassadentemperatur führen. Von daher, Rosen sind toll.
Und damit können wir jetzt, glaube ich, die Folge auch schon langsam dicht machen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, du hast uns erzählt, dass die neuen Züchtungen bienenfreundlich und robust sind, um so ja auch die Biodiversität zu erhöhen und auch um, ja, ich sage es jetzt mal salopp, das würdest du nicht so sagen, damit sie auch Klimagewinner sein können.
Richtig, das ist genau das, was wir auch haben wollen. Und das macht es ja auch aus, in heutigen Zeiten solche Pflanzen zu haben.
Genau, und dann haben wir noch darüber gesprochen, dass man jetzt auch noch toll Rosen pflanzen kann, wenn sie aus dem Container kommen. Mhm. Und wir haben über die Begleiter gesprochen. Da hat Thomas mich gerade so ein bisschen angestupst mit dem Ellenbogen in die Rippen und meinte, habe ich genügend Gräser genannt? Mhm. Dann meine ich, du, weiß ich nicht, aber ich gebe dir jetzt nochmal die Chance. Nenn uns doch nochmal 5 Gräser, die du gern zur Rose packst.
Ja, die auch vor allen Dingen mit den Bodenverhältnissen gut klarkommen. Meistens mögen Gräser ja doch eher magere Standorte, genau das, was die Rose nicht mag. Und da führe ich mal auf das Plattehrengras und die Rutenhirse, das Pfeifengras und kleinere Miscanthus, also China-Schilf-Sorten, die zusammen mit dem Zottenraugras, das heißt echt so, wunderschöne farbliche Akzente setzen können und vor allen Dingen Leichtigkeit, Struktur und Transparenz ins Rosenbeet bringen. Das hat noch gefehlt zum Abschluss.
So, für mehr Begleitpflanzen und auch die Basics, also wie man eine Rose pflanzt, sucht ihr einfach den Ratgeber auf, weil da gibt's wirklich alles rund ums Thema Rosen. Da wird man richtig, richtig glücklich. Solltet ihr darüber hinaus noch eine Frage haben, dann zögert nicht, schreibt uns einfach eine Mail an.
garten@ndr.de.
Und dann gibt's in der kommenden Woche ja wieder die nächste Folge hier in der ARD Audiothek. Die kommt dann aus Niedersachsen und über was Ralf und Martina da sprechen wollen, das haben sie uns schon mal als Sprachnachricht geschickt.
Hallo, hier ist Martina. In unserer nächsten Folge geht es um das Thema Stauden. Wir hatten jetzt ja schon ein paar warme und vor allem doch sehr trockene Tage in diesem Frühjahr und es kann natürlich auch so weitergehen. Und wenn ihr jetzt noch plant, Stauden in den Garten zu pflanzen, dann haben wir ein paar Tipps, welche mit Hitze und Trockenheit ein bisschen besser zurechtkommen als andere. Dann müsst ihr nicht ständig gießen und euer Garten sieht trotzdem super interessant aus.
Und diese Folge findet ihr bereits jetzt schon in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Und da hört ihr im grünen Bereich immer schon eine Woche früher und eine Woche später dann hier.
Mehr geht nicht.
Dann gibt es diese Woche für euch noch einen Podcast-Tipp und zwar Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und die beiden Nerds sprechen über alles, was in Film, Funk und Gesellschaft passiert. Natürlich immer mit einem humoristischen Touch und definitiv eine Empfehlung wert. Wie gesagt, jeden Montag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst auch Podcasts gibt. Ja, und dann können wir jetzt auch wirklich den Sack zumachen. Ich sag vielen Dank für dein Wissen rund um Rosen. Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Sehr gerne und ich danke dir, Samir. Ohne dich wäre dieses Rosenherz heute nie aufgegangen.
So, und ihr hört es vielleicht, es regnet ein bisschen. Das nennt man in Schleswig-Holstein Sommer. So, wir gehen jetzt rein, aber ihr könnt rausgehen in den Garten und da euch ein bisschen ausleben, wenn ihr nicht das gleiche Wetter habt wie wir jetzt gerade. Und dann denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit,
ihr gärtnert.